Ja, einen schönen guten Morgen. Heute haben wir so ziemlich den kürzesten Propheten, 2 Kapitel. Das heißt, ich sollte eigentlich in 10 Minuten fertig sein. Warum lacht ihr? Wollt ihr mehr erwartet oder wollt ihr mich kennt? Beides, okay. Haggai. Das Interessante ist bei Haggai, es geht gar nicht um Haggai. Die Hauptperson, um die es dort geht, ist ein Zerubabel und ein Jeschua. Der Haggai wird eigentlich nur nebenher erwähnt, weil er Sprachrohr Gottes ist. Das war alles. Wir wissen nicht, was er getan hat, was er sonst noch tut. Er war Prophet irgendwie. Und von seiner Wirksamkeit ist das ziemlich kurz. Knapp 4 Monate. Das ist alles, was wir heute wissen vom Haggai. 2 Kapitel, 4 Monate, das war's. Also können wir bald wieder heimgehen. Haggai wird aber hineingestellt in die ganze Geschichte. Wir wissen ganz genau, wann er ungefähr, also nicht ganz genau, wann er gelebt hat, im 2. Jahr des Darius. Und die Prophezeiung kam im 6. Monat am 1. Tag. Das war die erste Prophezeiung. Die zweite kam am 7. Monat, am 21. Tag und die dritte am 9. Monat, am 24. Tag. Und dort hat er gleich 2 Botschaften von Gott bekommen. Das war's. Vom Haggai selbst wissen wir kaum was, eigentlich nichts in dem Sinne. Er wird auch in der Bibel nicht als wirklich eine ganz wichtige Person in dem Sinne erwähnt. Warum? Oder warum weiß man das? Es steht einfach nur Haggai. In diesem Jahr des Königs Darius, im 6. Monat, am 1. Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Und dann heißt es zu Zerubabel, dem Sohn des So und So und dem Sohn des So und So und dem Statthalter. Und auch noch zu dem hohen Priester Jeschua, dem Sohn des So und So und des Sohn des So und So. Wenn eine Person ein bisschen wichtiger war, dann hatte er den Namen und war der Sohn des So und So und der Sohn des So und So. Und bei Haggai steht nichts. Gott war nur wichtig, ich habe ein Sprachrohr auf dieser Erde und dieses Sprachrohr steht mir zur Verfügung. Punkt. Ein krasser Einstieg. Wir wollen ja immer wichtig sein und unsere Vorstellungen haben. Vom Haggai wissen wir sonst keinerlei Vorstellung in dem Sinne. Wir wissen ein bisschen was von der Rückführung und bei Nehemia und so weiter, ja, dass er auch Prophet war. Aber wir haben so ganz feste Vorstellungen oft und die sind sowas von wichtig für uns, dass ich mir manchmal denke, kann sich da überhaupt noch was ändern? Ich frühstücke bei uns in dieser tollen Veranda und dann sehe ich die Vögel, die bis ans Fenster kommen und ihre Sachen picken. Jetzt haben wir so eine alte Schale dort, mit alten Nüssen und Samen, was halt, wo die Würmer drin waren, super für die Vögel. Ja? Und dann kommen sie an die Schalenseite, ja? Und dann gucken sie überall, langen Kopf. Und bevor sie da reingehen und verschwinden, mehr oder minder, weil das ist doch zu hoch, machen sie sehr sicher, dass ihnen nichts passiert. Keine Katze, sonst irgendwas unterwegs. Und dann verschwinden sie da drin und manchmal streckt noch jemand den Kopf so hoch hinaus. Ja? Die haben 2 absolute Prioritäten. Überleben und fressen. Ja, zur Zeit. Im Frühling kommt dann noch dazu, sich paaren und fortpflanzen. Das sind ihre absoluten Prioritäten. Überleben, Sicherheit, genug zu futtern und sich fortpflanzen. Und ich denke, wir Menschen sollten uns davon unterscheiden, oder? Und das ist, was Haggai jetzt versucht, den Menschen zu sagen, beziehungsweise was Gott ihnen versucht, durch Haggai zu sagen. Und der Herr spricht eben, Haggai 1 lese ich, so kleine Absätze davon, und so spricht der Herr, der Herrscharen, dieses Volk sagt, oh, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai, ist es für euch selbst keine Zeit jetzt? Oder ist es jetzt die Zeit für euch, in getäfelten Häusern zu wohnen, während das Haus des Herrn verödet daliegt? Die waren zurückgekommen von der Gefangenschaft, Chaos. Die Stadt Jerusalem lag in Trümmern. Und dann kommt der Nehemia zurück und er fängt an, die Stadtmauer zu bauen. Hat auch den Auftrag bekommen, die Stadtmauer zu bauen. Und irgendwann fängt man dann auch an, den Tempel zu bauen. Und dann war die Stadtmauer fertig, man fühlte sich sicher und jeder ging und baute sein Haus. Hey, ich muss für meine Familie sorgen. Das ist selbstverständlich, oder? Die guten Vorsätze, die wir haben, sind oft unsere schwierigsten Fehlentscheidungen, um sie zu erkennen. Die guten Dinge sind oft die größten Hindernisse, dass ich die wirklich wichtigen erkenne. Hört mal ein bisschen Zeit, ich darf einen Witz erzählen. Dann machen wieder alle auf. Ja. Drei Tiere werden einberufen. Ja. Entweder Militärdienst oder eben Zivildienst bzw. Helferdienst. Und das ist der Hase und der Fuchs und der Bär. Die werden einberufen und sagen, hey, ihr sollt dienen dem Staat. Und alle drei sagen, wir nicht. Erstens, ich mag nicht irgendwie Militär oder sonst was. Und dann noch für die anderen zu arbeiten, das geht schon gar nicht. Schließlich müssen wir auf unsere Familie schauen. Ja, beim Hasen versteht man es noch, mit 16 Jungen und 120 Enkelkindern. Klar. Beim Fuchs, okay, der ist sonst ein Einzelgänger, aber hat auch ein gescheites Familienleben. Beim Bär, okay. Die drei besprechen sich jedenfalls und sagen, irgendwas müssen wir tun, damit wir untauglich sind. Und der Hase sagt, ich opfere ein halbes Ohr. Ja, Hase mit einem halben Ohr, garantiert untauglich. Der sagt, passt, mach mal. Schnipp, schnapp, Ohr weg. Er geht zur Kommission hinein, ist in kürzester Zeit wieder draußen, sagt, untauglich, mit einem halben Ohr. Ist okay, ich bin untauglich. Ganz toll. Beim Fuchs wird es schon schwieriger. Die schauen auf seine Ohren. Wenn man da was wegschneidet, ist gar nichts mehr da. Aber sie gehen rundherum. Der hat so einen schönen Schwanz, eine schöne Rute, gell? Und ein Fuchs ohne Schwanz. Oh, der Fuchs geht in seine Familie, bespricht und sagt, okay, halber Schwanz. Gut, halber Schwanz weg. Fuchs geht hinein zur Kommission. Kommt relativ kurz auch wieder raus und sagt, untauglich. Super, unsere Perspektive ist gerettet. Bär. Jetzt gehen sie um den Bär herum. Die Ohren, ein Bär ist da nichts. Schwanz, sowieso nur so klein. Gar nichts, was machen wir? Und dann schauen sich alle an und sagen, ein Bär, was sich auszeichnet, ist ein tolles Gebiss. Gell? Okay, was machen wir? Ah, du, wir klopfen dir alle Zähne raus. Sagt der Bär, okay, besser ist, dass ich da diene und mache. Ich habe keine Lust für all diese Sachen. Stehen sie da, Hammer, Meißel, klopfen ihm alle Zähne raus. Der Bär geht in eine Stellungskommission und eine Zähne. Ja. Und die anderen sind schon ziemlich gespannt draußen. Und er kommt auch nach relativ kurzer Zeit wieder raus.
Und ich bin untauglich wegen Übergewicht.
Unsere Perspektive, die wir haben, was wir unbedingt haben wollen, kann ganz schöne Blüten treiben. Und wenn wir in der Gegenwart Gottes leben wollen, als sein Volk, und eine falsche Perspektive haben, kann es sein, dass Gott selbst uns wirklich in den Weg tritt. Und das beschreibt er bei Haggai. Die denken, ist doch toll, wir schauen für unsere Familie, ist doch ganz wichtig, oder? Die Familie ist doch wichtig, oder nicht? Ja? Jetzt traut ihr euch gar nichts mehr sagen, gell? Nach dem Witz. Ja, die Familie ist wichtig. Ein eigenes Haus ist was Schönes. Nett zu essen haben ist gut. Aber was ist die Priorität? Das erste Gebot heißt, du sollst ein Haus bauen für deine Familie. Nein, so viel wissen wir vom ersten Gebot. Nummer eins ist Gott. Und das sagt er jetzt durch den Propheten Haggai, sagt er das an den Zerubbabel und an Joshua. So spricht der Herr, der Herrscher: richtet euer Herz auf eure Wege. Und dann beschreibt er etwas und sagt: bin ich euch jetzt nicht in den Wege gestanden? Ihr habt sowas von geschuftet, aber die Ernte war mager. Ihr habt probiert, eure Bäume zu pflanzen, aber ihr habt keine Datteln geerntet oder wenig. Ihr habt probiert auszusehen, aber dann habe ich letztlich eine Dürre geschickt. Warum? Warum stellt sich nicht der Erfolg ein, den ihr erwartet habt? Ihr habt etwas Erfolg, ja. Aber irgendwas bleibt doch hungrig und leer. Weil die Priorität nicht darauf steht, sagt er, baut mein Haus. Für alles habt ihr gearbeitet. Für euer Öl, für Vieh, den Erdboden gemacht und so weiter. Aber ihr habt euch Häuser gebaut und mein Haus steht als Ruine dort. Als Baustelle. Die Priorität habt ihr verschoben. Und wenn auf dieser Erde die Prioritäten verschoben werden, geht es bergab. Das können wir heute sehen. Und wenn bei Christen die Prioritäten verschoben werden, dann bleiben wir ein Stück hungrig. Das geht irgendwie weiter. Ja? Und dann sitzen die Menschen eben bei mir und sagen, das Christsein ist zwar nett, aber es funktioniert nicht so ganz. Jedenfalls nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und genau das ist unser Problem. Weil Gott nicht ein Erfüller unserer Vorstellungen ist, sondern der Herr des Weltalls, der Herr für jeden von uns und sagt, ich darf dir Anweisungen geben, wie ich es möchte, nicht wie du es möchtest. Und das gefällt uns einfach nicht. Ich weiß noch, wie meine Mutter mich gefragt hat, da war ich ungefähr 7 Jahre alt, was möchtest du vielleicht einmal werden? Und ich stand dort, Und hat sie ein paar Vorschläge gemacht. Und dann sagte sie, ja, vielleicht Missionar? Und dann sagte ich, ja. Ich habe heute noch keine Ahnung eigentlich warum. Ich sagte, ja, möchte ich eigentlich. Habe ich nicht geschafft in der Art und Weise jedenfalls, wie es damals die Vorstellung war. Als ich endlich meine erste Berufsausbildung hatte, war ich bereits durch 5 verschiedene Schulen durch. Ja, in meinem Leben ungefähr durch 10 verschiedene. Und Gott hat versucht, in meinem Leben immer wieder Prioritäten zu schieben. Prioritäten. Und dort, wo ich nicht auf ihn gehört habe, habe ich ziemlich schlimm einiges durchmachen müssen. Vieles auch verloren. Ich habe unbedingt gedacht, ich muss noch mich auch selbst erhalten. Und Gott hat gesagt, nein. Du sagst das Wort Gottes und andere Leute werden dich erhalten, in erster Linie einmal. Ah, sowas Blödes, von Spenden anderer zu leben. Und ich versuche das Geld, das ich da bekommen habe, noch gut einzusetzen. Ja, bam, alles war weg. Und Gott hat mir das beibringen müssen, die Priorität ist nicht deine Sicherheit. Und habe ich gedacht, als Christ, Familie ist Nummer eins. Familie und Ehe ist absolut Nummer eins für einen Christen. Ja. Und dann hat mir Gott das so zerbröseln müssen, dass ich gedacht habe, ich bin im falschen Film. Bis ich kapiert hatte, das ist nicht Nummer eins, sondern es ist Gott, der das ganze Universum erschaffen hat, der über allem drüber steht, der dich herauspicken kann oder einfach liegen lassen kann. Seine Entscheidung. Aber wenn er dich herausgerufen hat, dann sagt er dir klipp und klar, dann bin ich Nummer eins, weil dann erst bringe ich dir bei, was Leben ist. Alles andere ist irgendwie Überleben. Aber wenn ich Nummer eins bin und dir beibringe, was Leben ist, dann wirst du als allererstes meinen Sohn kennenlernen, denn er ist das Leben. Und das Zweite ist, wirst du eine Perspektive kennenlernen, der zum ewigen Leben führt. Und das bringt der Haggai denen bei. Er spricht an den weltlichen Leiter, das war der Zerubabel, das war der Statthalter dort, und den geistlichen Leiter, Jeschua, der hohe Priester. Er spricht nicht nur den Priester an, sondern er ist absolut, Gott ist absolut Realität. Er weiß, du musst hier leben. Da gibt es äußere Umstände. Da gibt es äußere Umstände, die sind unwahrscheinlich wichtig. Aber da gibt es auch geistliche Dinge, die sind auch ganz wichtig. Und die beiden Dinge, die widersprechen sich nicht. Aber sie müssen ineinander gehen. Und deswegen ist das Wort Gottes, die Bibel, immer für den Alltag auch da. Das kann man nicht loslösen vom Alltag. Das Wort des Herrn geschieht eben, ihr lebt in Häusern und mein Haus, bam. Es war die falsche Priorität, wenn ihr zuerst auf euer eigenes schaut. Wenn ihr zuerst, ihr dürft auf euer eigenes schauen. Wenn ihr aber zuerst nur auf euer eigenes schaut, ist der Segen Gottes weg. Ihr werdet manches machen können, manches tun können. Aber wirklich unter dem Segen Gottes zu stehen und sich freuen an diesem Segen Gottes, werden wir nicht erleben. Dann laufen wir mit halbem Ohr herum, ja, mit halbem Schweif, vielleicht mit ausgeschlagenen Zähnen, gell, weil wir unbedingt das erreichen wollten, was wir erreichen. Wir haben auf uns geschaut. Und das Tolle ist, da hörte Zerubabel, der Sohn des Shealtiels, und der hohe Priester Jeschua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr Jahwe, ihr Gott, ihnen gesagt hatte. Das war das Erste, was sie gemacht haben. Sie hörten auf die Stimme des Herrn. Hören wir drauf? Na, deswegen sitzen wir hier, gell? Sind wir nur Hörer? Deswegen sitzen wir nicht hier. Das Zweite, was sie taten, und sie hörten auf die Stimme des Herrn, und das Volk, zweitens, fürchtete sich vor Jahwe, vor diesem Gott. Das war das Zweite. Durch das Hören auf die Stimme Gottes bekamen sie eine ganz neue Perspektive von Gott selbst. Und sie wussten eine Sache, mit dem diskutieren wir nicht. Das passiert uns ja nie, gell? Aber Herr, also wenn das wirklich so ist, Herr, dann musst du mir das noch einmal ganz klar machen. Na, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, Herr, dass du so bist. Und dann lesen wir das noch einmal und dann probieren wir das irgendwie hinzubiegen. Und Gott sagt, hör mal auf meine Stimme. Das Erste war nicht, sie verstanden jetzt nur alles. Ja, das kam auch dann bei Esra vor. Aber der Priester es dann ausgelegt hatte. Aber das Erste war, sie hörten auf die Stimme des Herrn. Und das Erste war, sie hatten Gottesfurcht. Und Gottesfurcht heißt, Herr, bitte rede du und halte mir den Mund zu. Die Gottesfurcht äußert sich immer in Hingabe. Immer in Hingabe. Deswegen haben wir heute nur noch Gottes Liebe. Wir lieben Gott und Gott liebt uns. Das ist schön. Stimmt auch. Aber hier, in diesem Abschnitt haben wir keine Diskussion, sondern haben wir Gottesfurcht. Und aus dieser Gottesfurcht kam dann, dass sie anfingen, sie arbeiten am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes am 24. des 6. Monats. Da werden Daten und genau hingeschrieben. Die haben sich aufgemacht, weil sie Gottesfurcht hatten. Sie sagen, das geht doch nicht. Ich diskutiere es nicht. Dieser Gott ist Wow. Und dieser Gott hat ihnen gesagt, ich habe gewartet, ich bin euch entgegengestanden. Hey, macht's was. Das war ja eine Einladung. Und die haben gesagt, der folgen wir. Hingabe. Und am 24. des gleichen Monats arbeitete sie am Haus des Herrn. Großartig. Sie hören auf Gott. Das führt zu einer tiefen Gottesfurcht und Hingabe. Und das führt in die Tat, ins Tun. Es mit Gott zu tun haben und es führt nicht in die Tat, frage ich mich grundsätzlich, hat es wirklich mit Gott zu tun oder nur mit meinen Vorstellungen? So kann ich mir Gott nicht vorstellen. Gott interessiert das nicht. Er stellt sich uns vor. Und dann heißt es Hören, Hingabe und Tat. Geht immer in die Aktivität. Und dann geht es weiter. Man kann ein psychologisches Konzept hier draus machen. Dann geht es weiter. Am 24. Tag des 9. Monats. Ja, 2 Monate später. Gut 2 Monate später. Na, 6 bis 9, 4 Monate endlich. Der ganze 6., 7., 8., 3/4, 9. 4 Monate später. Die arbeiten dran. Aber die sehen, das ist eine Arbeit, die dauert lange. Und bei langer Arbeit brauchen wir Ermutigung. Und genau das macht Gott. Ja? Da sagt er, am 24.9. Monat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai noch einmal. So spricht der Herr. Und dann warnt er sie zuerst. Entschuldigung, die Ermutigung passiert schon vorher. Dass er ihnen sagt, ich bin bei euch, spricht der Herr. Arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Ich bin dabei, sagt er. Ich decke dir den Rücken. Wenn du dich mir hingibst, decke ich dir den Rücken. Da muss ich mir ein Ohr abschneiden oder mich sonst irgendwie kasteien. Sondern kann ich sagen, Herr, hier bin ich. Und das passt, ich decke dir den Rücken. Und dann ermutigt Gott dieses Volk bei der Arbeit. Mit 2 Sachen. Ich gehe nicht alles durch. Das erste sagt, meine Anwesenheit geht mit dir. Jesus sagt, ich werde euch nie verlassen. Ich bin bei euch bis an das Ende der Tage. Ich decke dir den Rücken. Das zweite, was er sagt, ich ermahne euch. Denkt zurück. Ihr habt ziemlich umsonst vorher gearbeitet. Es war mühselig. Ihr wart bereits im Lande, ja, seid mein Volk, aber es war mühselig, gell? Weil die Priorität falsch war. Passt auf, sagt er, Achtung. Es ist Ermutigung, aber es ist auch eine Ermahnung. Und dann macht er was Interessantes. Am Ende von Kapitel 1 bereits. Es sind noch ein paar Verse. Fürchte dich nicht, spricht der Herr. Denn am Ende der Zeiten, und wenn am Ende der Zeiten steht, oder in jenen Tagen in der Bibel steht, dann kannst du wissen, es geht um die zweite Wiederkunft Jesu. Fast immer. Und genau das sagt er, am Ende der Zeiten, da werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus, den Tempel, den sie jetzt bauen sollen, mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses, nicht das, was sie jetzt bauen, sondern des künftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Und diese Dinge fangen heute an, sich zu bewegen. Das Erste war, dass er sein Volk ins Land wieder zurückgebracht hat. Und das Erste, was dann passiert war, war Krieg. Seit dem ersten Nation, als Nation ausgerufen wurde, haben die Krieg. Und hier steht, nein, am Ende der Tage, spricht der Herr, will ich Frieden geben. Ich will Frieden geben. Aber vorher, ich werde die Nationen erschüttern. Das ist interessant. Da gibt er ihnen einen Auftrag, eine neue Perspektive. Er ermutigt sie, er ermahnt sie und dann passiert was Interessantes. Er gibt ihnen eine zweite Perspektive über die erste hinaus. Und das tut er in Kapitel 3 noch einmal. Das ist was Faszinierendes. In Kapitel 3 macht er fast das Gleiche, Entschuldigung, in Kapitel 2 macht er fast das Gleiche. Und das Interessante ist, da hat er gleich zwei Prophezeiungen auf dem gleichen Tag. Der Tag wird gegeben. 9. Monat, 24. Tag. Zum ersten Mal. Und dann heißt es, und er sprach am 24. Tag noch einmal. Am 24. des 9. Monats, Kapitel 2, Vers 18. Und in Kapitel 2 macht er das Gleiche noch einmal. Er erinnert sie, er erwarnt sie, bleibt bitte jetzt dabei. Und er schenkt noch einmal den Blick auf die zweite Perspektive. Warum? Weil selbst wenn ich die erste Perspektive geschafft habe in meinem Leben, sagt er, setz dich dann nicht hin und sag, erledigt. Ja, meine Mutter würde sagen, naja, du bist doch ein dreiviertelter Missionar geworden. Ja, du sagst anderen das Evangelium und jetzt bist du endlich pensioniert. Jetzt setz dich hin, erledigt, hast du gemacht. Und weißt du, was mich motiviert, das nicht zu tun? Die zweite Perspektive. Weil ich weiß, dass er wiederkommt. Weil ich weiß, dass ich zu ihm gehe. Weil ich weiß, ich habe noch Zukunft. Weil ich weiß, dass er in die Geschichte eingreift und wir heute ziemlich viel schon mitbekommen. Und die ganz viele Propheten, fast alle im Alten Testament, weisen auf diese zweite Perspektive hin. Ich denke, da muss sie wichtig sein für unser Leben. Ich begegne immer wieder Menschen, die mir sagen, Hauptsache ich komme in den Himmel, ich brauche mir darüber keine Gedanken machen. Vorsicht. Was war das Problem bei Haggai? Sie hatten die falsche Priorität, war umgedreht. Und jeder glaubt, der macht es richtig. Ich glaubte lange Zeit, ich mache es richtig, ich bemühe mich um meine Familie und meine Ehe. Und zwar verdreht. Nicht, dass meine Familie und meine Ehe unwichtig werden, aber die Priorität war verdreht. Und er sagt, pass auf, ich komme wieder. Ruft weiter aus, sagt er am Ende, Entschuldigung, Haggai. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal am 24. des Monats zu Haggai. Sagt zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Ich denke, wir sind an manchen Dingen dran. Ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. Es wird uns an anderer Stelle auch schon gesagt, dass die Feinde Israel nicht durch Israel geschlagen werden letztlich, sondern durch den wiederkommenden Herrn, beziehungsweise sie werden einer den anderen umbringen. An jenem Tag, letzte Tage, spricht der Herr Scharen, werde ich dich nehmen. Wen? Serubabel werde ich nehmen, den Sohn Shealtiels, meinen Knecht, spricht der Herr, und werde dich einem Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Scharen. Hä? An diesem Ende der Tage, da würde Serubabel nehmen und wie einen Siegelring um sich legen und ich zum Herrn sozusagen machen, ihn auserwählen. Und dann ist so wichtig, ich kenne ein bisschen mehr von der Bibel. Wir haben hier zwei Personen, den hohen Priester Jeschua. Sein Name heißt, hebräisches Jeschua, im Neuen Testament würde er Jesus heißen. Gott rettet, das bedeutet sein Name. Den kennen wir, oder? Hoffentlich. Hier spricht er von den letzten Tagen und er spricht davon Zerubabel. Und Zerubabel heißt eigentlich der Spross Babels. Der Spross Babels? Na toll. Aber mit Zerubabel ist noch eine zweite Geschichte verbunden. Wenn ihr Matthäus 1 aufschlagt, ist die Genealogie Jesu drin. Und wer ist da drinnen? Zerubabel. Er war aus der Linie Davids. Und aus der Linie Davids kommt einmal der Retter, Jeschua, schon erledigt. Und zum anderen kommt ein Zerubabel, der Statthalter, der König. Ich werde am Ende der Zeiten, werde ich dich wie einen Siegelring machen, denn ich habe dich erwählt, spricht Jahwe, der Herr Scharen. Am Ende der Zeiten kommt nicht der Retter, Jeschua, der kam. Am Ende der Zeiten kommt der König, Jesus. Alles vorschattiert in diesen zwei kleinen Kapiteln, allein schon an den Namen und Vorgehensweise. Ich finde das großartig, wie Gott bereits solche Dinge vorschattiert in seinem Wort. Hören wir auf ihn? Na, deswegen sitzen wir hier, ja, je nachdem wie wach. Lassen wir uns ansprechen von diesem Gott und beugen wir uns vor ihm. Ist unsere Antwort Hingabe? Ja, du kannst mit mir machen, was du willst. Nicht mit meinen Sachen, ja, aber mit mir, gell? Ja, das gehört zusammen. Wir hatten das letzte Mal in der Männerrunde eine tolle Diskussion darüber, wo man plötzlich merkt, dass es persönlich ist, spricht uns an. Haben einige von uns Häuser gebaut? Glaube, ja. Haben einige von uns Häuser? Das ist aber eine ganze Galerie. Ja. Darf Gott da hineinreden? Die Gottesfurcht. Folgenden Taten frage ich noch, Herr, wo willst du mich brauchen? Was willst du von mir haben? Ach, das ist die falsche Frage, du hast mich ja ganz. Mach mich sensibel. Wie du durch mich arbeiten willst. Das sollte unser Gebet sein. Und wenn es unser Gebet ist, Herr, mach mich sensibel, wie du durch mich arbeiten willst, heute am Sonntag. Ich weiß es schon ein bisschen, ich besuche meine Frau dann auf der Reha. Dann wird Gott dich ermutigen, hinter dir stehen. Er wird Achtungszeichen geben, immer wieder. Aber er wird hinter dir stehen. Und er wird dich über das, was er dich hier gebrauchen will, die Perspektive geben und sagen, hey, ich habe noch mehr für dich. Deswegen freue ich mich auf diese letzten Zeiten. Nicht auf das, was vielleicht an Schwierigem auch kommt. Das ist im Vergleich zu dem, was kommt, der Klacks. Ich freue mich auf den, ich habe Perspektive. Aber Achtung, so wie bei Haggai, ist es heute auch in der Christenheit. Wir haben Perspektiven, Prioritäten ausgewechselt. Sind beide noch da? Aber einer der Verführungskünste Satans, gerade in der letzten Zeit, wird sein, nicht, dass er das alles wegnimmt. Ja, das sind die äußeren Dinge, da kann man auch manches aushalten. Aber er wird innen, unter uns, die Perspektiven austauschen, die Prioritäten wechseln. Und das wird die Herausforderung sein. Lass ich mir von Gott die Priorität setzen. Du bist Herr. Die Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Und wenn das passiert, dann aus dieser Gottesfurcht werde ich aktiv. Und ich werde den Segen Gottes spüren, dass er mir den Rücken deckt. Manche Leute fragen mich, warum machst du das mit diesen schwierigen Situationen, immer wieder dich auseinanderzusetzen? Ist das nicht zermürbend? Sage ich, ja, irgendwie schon. Aber wisst ihr, was ich immer erfahre? Dass in den Situationen, wo ich mich ja oft gar nicht vorbereiten kann, weil ich nicht weiß, was kommt, im Vertrauen auf Gott hingehen kann und sagen, Herr, ich weiß nicht, was kommt. Und Gott sagt, oh, ich weiß. So, gut. Ja. Und ich sitze drinnen und höre mir etwas an und denke, ah, wie soll das weitergehen? Und Gott immer einen Einstieg, ein Weiterkommen geschenkt hat. Und dann schaue ich zurück und sage, wow, ich habe wieder viel gelernt heute. Ich. Wenn wir uns Gott hingeben und das tun, was er uns sagt, dann werde ich ihn erleben. Ist so. Probiert es aus. Hören, Hingabe, tun. Kleine Perspektiven, die er uns gibt. Ja, Gottes Haus bauen, Gemeinde bauen, was weiß ich was. Und die große Perspektive, die wir nie aus den Augen verlieren. Er liebt uns und deswegen sagt er, hey, du kommst einmal zu mir, das wird großartig sein. Halte diese Perspektive vor Augen. Die Jüngeren sagen, habe ich noch ein bisschen Zeit. Okay, weißt du nicht ganz genau. Aber die Älteren, so wie ich, du, wenn du nicht mehr sowas alles tun kannst, was du gerne tun würdest, vielleicht auch Bezug auf Gott und du nur sagen kannst, Herr, ich kann nur noch, oh, das ist mein Leben gelaufen. Nein, nein, es ist immer noch am Anfang. Das bisschen, was du jetzt gelebt hast in Bezug auf die Ewigkeit, ist immer noch am Anfang. Bewahre dir diese Perspektive, die große Perspektive. Und die Freude am Herrn wird größer. Und die Freude an diesem Herrn wird hoffentlich dann langsam eure Stärke, unsere Stärke. Ich möchte noch beten. Vater, dafür danke ich dir, dass du uns diese Perspektive in deinem Wort gegeben hast. Wir sind es weder würdig noch sonst irgendwas. Aber du hast uns geschaffen, hast diese Grundlage hineingelegt in die Schöpfung, dass wir ein ewiges Leben bei dir haben sollen, mit dir haben sollen. Und dass du uns ein Stück davon schon zeigen willst, was Leben bedeutet, auch schon hier. Und deswegen, Herr, möchte ich mich beugen vor dir und ich möchte das bekennen. Wir sind so wenig oft von deiner Größe ja, beeindruckt, mitgenommen und beugen uns dann so wenig vor dir. Herr, eine echte Gottesfurcht, nicht die Angst, aber die echte Gottesfurcht brauchen wir wieder aus dem Hören deines Wortes. Ich bitte dich, dass das unter uns wächst, in mir wächst und daraus die Bereitschaft für dich wirklich zu tun, was du möchtest. Bereitschaft der Hingabe. Und danke, was immer dann kommt. Wir haben Perspektive bei dir. Danke dafür. Amen.